Ich möchte euch auch nochmal einen guten Morgen wünschen. Ich habe heute für euch eine Predigt nach dem Text aus Matthäus 13 mitgebracht. Wir wollen uns heute das zweite Gleichnis aus dieser Reihe betrachten. Matthäus 13, lasst uns das zusammen aufschlagen. Ich lese laut vor, hier, es geht um das Gleichnis ab Vers 24 bis Vers 33. Und dann werdet ihr wahrscheinlich schon noch in Bibeln sehen, wer das mitverfolgt, dass da ein Zwischenabschnitt ist, den überspringen wir. Und wir gehen gleich zum Vers 36, wo Jesus dieses Gleichnis auch gleich deutet. Ja. Ich lese laut vor, Matthäus 13, Vers 24. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan, oder ein Feind. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und das ausjäten? Er sprach: Nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen, bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündeln, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mit in meine Scheune, mir in meine Scheune. Hier überspringe ich einige Verse, Vers 36 geht es weiter. Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis von Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der er sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Erlaub mir noch ein kurzes Gebet zu sprechen. Lieber Herr, es mag sein, dass dieses Gleichnis oder die Themen in diesem Gleichnis vielleicht nicht besonders neu sind. Aber Herr, wir wollen dein Wort hochhalten, möchten dich fragen, Herr, was willst du uns heute auch dadurch sagen? Alle Zeit und auch heute insbesondere. Dass wir lernen, dein Wort ernst zu nehmen, Herr, wie wir auch das letzte Mal gehört haben. Lernen, das Wert zu achten, höher als die anderen Götzen in unserem Leben auch. Die sollen schwinden. Und du sollst unser Herr werden, Herr. Dein Wort soll uns leiten. So bitte hilf, gib mir Kraft, gib mir Mut, gib mir Freude und gib auch meinen Zuhörern doch das tiefe Verlangen, dein Wort mehr zu verstehen, sich daran zu freuen, Herr, und von dir zu lernen. Denn du bist das Leben, du bist die Liebe, du bist der Herr, der Wahre, der Allmächtige. So bitte ich dich, Herr, hab Erbarmen mit meinen Geschwistern, mit mir. Amen.
Amen.
Es ist das zweite Gleichnis hier in diesem Kapitel. Wir haben es letztes Mal bereits erörtert. Diese Sammlung an Gleichnissen dient dazu, dass seine Zuhörer und auch wir, die wir vielleicht das Evangelium lesen, auch der Evangelist hat es zusammengepackt, dass wir verstehen, also bisher wurde Jesus uns vorgestellt, was er getan hat, wie autoritativ er gesprochen hat. Und hier wendet sich das. Immer mehr wird er abgelehnt. Und hier, dieser Kapitel dient dazu, unsere Erwartungen an das Reich Gottes zu korrigieren, zu verstehen, was Gott vorhat, wenn er sein Reich aufrichtet, wie er das aufrichten will und warum er so handelt, wie er handelt. Und das gibt er uns durch Gleichnisse zu verstehen teilweise. Im ersten Gleichnis haben wir gesehen, wie dieser Seemann, und Jesus zeigt dadurch, dieser Seemann sät die Saat aus. Und das ist, wir sehen, dass das Wort Gottes ausgesät wird. Und wir sehen auch in diesem Gleichnis, dass tatsächlich, so wie die Saat unterschiedlich von je nach Bodenart aufgenommen und reift, genauso ist es bei den Menschen, die das Wort Gottes zuhören, die scheinen unterschiedlich mit dem Wort Gottes umzugehen. Zum einen kriegen wir auch einige Erklärungen, warum das so ist. Wir sehen, dass Dinge, die eine wichtigere Rolle einnehmen bei Menschen, zum Beispiel eine Rolle spielen oder ein harter Boden. Und wir haben gelernt im ersten Gleichnis, dass wir das Wort Gottes wertschätzen sollen, dankbar darüber sein sollen. Jesus sagt uns, wie wertvoll es ist. So viele haben es begehrt zu hören und haben es nicht gehört. Das Bild unseres heutigen Gleichnisses ab Vers 24 kommt in gewisser Weise in einem ähnlichen Kontext jetzt. Also wir hatten vorher vom Seemann, von der Saat aus Saat gehört. Und jetzt hören wir wieder ein Gleichnis, das handelt irgendwie wieder im gleichen Kontext. Da ist ein Landherr, würde ich sagen. Ein Bauer vielleicht heute. Ich weiß nicht, Bauer ist vielleicht so nicht würdigend. Ja. Ein Herr über sein Land. Da geht es wieder um den Acker, um eine Saat, um die Erwartung, dass Frucht kommt. Ja. Also wir sehen, dass das Reich Gottes häufig mit diesem Fruchtkommen verglichen wird. Und Jesus sagt auch hier wirklich sehr explizit am Anfang dieses Gleichnisses, dass er etwas über das Reich Gottes seinen Jüngern beibringen möchte. Ja? Das Himmelreich gleicht einem Menschen. Das heißt nicht, dass er das Himmelreich ist wie ein Mensch, sondern er will praktisch das, was er jetzt erzählt, die Lehre daraus, er will das auf das Himmelreich übertragen oder dass wir es übertragen. Ich möchte verschiedene Aspekte dieses Gleichnisses durchgehen und gleichzeitig auch auf Jesu Deutung eingehen. Es sind nur vier Aspekte, also oder besser gesagt so Gliederung. Und lass uns das zusammen anschauen. Erstens, Jesus fängt an mit einer außergewöhnlich schönen und guten Ausgangssituation an. Er sagt, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Wenn wir hier Pause gemacht hätten oder machen dürfen und darüber nachdenken, was das für eine Konsequenz hat, was für ein Bild das vor unseren Augen malt. Die Erwartung, dass Frucht kommt, dass bei der Ernte sich Menschen freuen, vielleicht der Landherr sein Lager wieder füllt und genug hat für die nächste Jahreszeit. Gute Saat bedeutet, er hat sich Mühe gemacht, wahrscheinlich die, weiß nicht, Sprösslinge oder Samen irgendwie zu gewinnen. Ich bin da wirklich nicht, soll ich sagen, noch weniger als ein Experte. Also nicht mal, also ich bin da eigentlich nicht kundig. Aber ich weiß, dass man Samen auf verschiedene Methoden, je nachdem, was für eine Samenart das ist, gewinnen kann. Beim Weizen habe ich das jetzt nicht nachgeschlagen. Es scheint hier um Weizen zu gehen. Also ein guter Same bedeutet, da hat sich jemand wirklich Mühe gemacht. Er hat sich vorbereitet, hat den Boden gepflückt. Ich weiß nicht, ob die damals irgendeine Form von Mineralien drauf gemacht haben, wahrscheinlich auch. Und wir stellen es vor, jawohl, das ist ein guter Anfang. Jesus deutet diesen Menschen, wer ist das für ein Mensch? Er deutet es einige Verse später in diesem Gleichnis auf den Menschensohn, nennt er ihn. Also nicht nur einfach Mensch. Zum Jünger sagt er, das ist der Menschensohn. Der Menschensohn ist nach Daniel 7, wenn ich nachschlagen wollte, Vers 13, 14, ein Messias, also der Messias, der von Gott eingesetzt wird, um über sein ewiges Reich zu herrschen. Der erwartete Messias. Dieser Messias wird, also in der Vision von Daniel wird er so beschrieben, dass er einerseits göttlich ist, weil er vom Himmel kommt. Er ist nicht von unten, von Menschen, von uns. Aber gleichzeitig ist er doch von irgendwie menschlicher Natur. Er sieht aus wie ein Mensch in dieser Vision. Hier spricht Jesus von sich selbst. Wenn wir das Evangelium durcharbeiten, stellen wir häufig fest, dass er und auch, dass die Evangelisten ihn als den Menschensohn sehen. Dieser Menschensohn beabsichtigt in diesem Gleichnis, ein Reich zu bauen. Also Jesus erklärt es im Gleichnis, also dieses Aussaat, was macht er dann? Er will Frucht. Und dieser Menschensohn scheint, so vergleicht es Jesus, die Saat sind die Kinder des Reichs. Ja? Also da ist etwas, entweder die Begründung des Reichs oder der Bau des Reichs, vielleicht können wir so es vergleichen. Und dieser gute Same, vielleicht anders nochmal vielleicht vorsichtig auszudrücken, beschreibt eine Art von Mensch, also vorsichtig mit diesem Art von Mensch, wir gehen nochmal kurz darauf ein, der zu diesem Reich Gottes gehört. Wenn wir diese Ausgangsversion betrachten und wir sehen, okay, da ist dieser Herr Jesus, der will ein Reich bauen, das verstehen wir, und er will, dass gewisse Menschen oder Menschen dazu gehören, der Mensch dazu gehört, dann sehen wir, und ich denke, wenn wir dieses Bild des Gleichnisses, und darum geht es ja auch, dass wir wirklich das vor unseren Augen abspielen. Ja, heute sind wir verwöhnt und gleichzeitig auch vielleicht, wie heißt das Wort? In gewisser Weise haben wir auch einen Schaden vielleicht durch die vielen Medien, dass wir es nicht mehr wertschätzen können. Aber diese Geschichte malt wirklich ein Bild, also eine Bildfolge bei uns. Und was wir hier sehen, ist die Absicht dieses Landwirts, dieses Landherrn. Und die ist gut. Er baut etwas. Er investiert sich. Seine Diener investieren sich da rein. Und dieses Gut, was hier erwähnt wird bei der Saat, wird in späteren Versen gegengestellt diesem Wort Böse, der Böse, Feind. Wir sehen also initial eben diesen guten Herrn, dessen Reich baut. Vielleicht kannst du die sogar in irgendeiner Weise im Nachfühlen, wenn du Dinge gebaut hast. Du kannst nachfühlen, dass er eine gewisse reine Motivation hat. Ich Ich bin mir nicht sicher, was Jesus hier meint. Ich denke, das wird auch keiner wirklich wissen. Ob es eine rein metaphorische Beziehung, also Weise ist, die Jesus hier beschreibt, indem er also sagt, also der gute Same, was meint er damit? Meint er damit nur das Wort Gottes oder spricht er, also wenn er das deutet, deutet er es auf die Kinder des Reichs. Also er sagt ja nicht, es ist das Wort Gottes, sondern deutet es auf die Kinder des Reichs. Das ist ein Unterschied. Er scheint plötzlich das Gute nicht nur in seinem Wort, sondern in etwas, was er geschaffen hat, zu manifestieren, was sehr interessant ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob Jesus das Gute nur in einer Form des Metaphorischen verwendet und sagt, das, was ich durch mein Wort in euch wirke, das ist gut und ich liebe das, dieses Reich zu bauen. Oder ob er nicht sogar ganz so eine Art an seinen Schöpfungsakt denkt, also an den Gottes-Schöpfungsakt denkt. In Mose 1, Vers 31, 1. Mose 1, Vers 31, lesen wir, und Gott sah das an, alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut, also diese Begrifflichkeit, gut, der gute Samen. Mir scheint aber trotzdem, dass Jesus sich hier, also nicht nur, ich sag mal, dass das Gleichnis nicht nur auf eine Art auf die Gemeinde anwendbar ist, dass in der Gemeinde der Same gestreut ist und dass da der Böse kam. So könnte man das ja auch auslegen. Ich denke, wär auch nicht unbedingt falsch. Jesus scheint mir das allgemeiner zu formulieren. Er spricht wirklich von der Welt. Ja, also man kann es auch, wie gesagt, auf das unsichtbare Gemeinde deuten, verschiedene Sachen deuten. Also ich habe den Eindruck, er spricht allgemeiner. Wir wissen nicht genau, was Jesus hier mit gut meint. Aber er verortet eben das Gute, das, was er geschaffen hat, als gut, wunderbar. Der Herr liebt die Schöpfung. Er liebt das, was er durch sein Wort auch in der Gemeinde neu schafft. Sehr. In Kolosser 1 möchte ich euch eine Stelle vorlesen, Vers 15 und sogar bis Vers 23, obwohl ein Teil davon jetzt nicht relevant ist, aber wir werden einen Teil noch zum späteren Argument brauchen. Kolosser 1 beschreibt Paulus über die Rolle unseres Herrn Jesus in der Gemeinde, aber er fasst und fängt an eigentlich noch viel, viel früher an, in der Schöpfung. Ab Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm. Und es ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen mit zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel. Indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nun bleibt im Glauben gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist, allen Geschöpfen unter dem Himmel. Interessant ist an dieser Stelle, verknüpft Paulus, also erstmal sehen wir, welche Rolle Jesus in der Gottheit hat. Wir sehen einen Ratschluss Gottes, der beschließt, dass die Schöpfung, wie sie ist, für ihn und durch ihn geschaffen ist. Und wir sehen auch einen Teil der Neuschöpfung, seinen Ratschluss, Heilratschluss. wie das vor sich geht und wie er durch Jesus die Gemeinde aufs Neue mit sich versöhnt, sie erneuert zu einer neuen Schöpfung. Also wenn wir dieses Gleichnis so deuten, dass die allgemein, also dass die Welt, die gesamte Welt ist, alle Menschen, dann sehen wir die Absicht Gottes hier und sie ist wirklich wundervoll. Er will etwas Gutes tun. Zweitens, die Tat des Feindes führt zu einer fürchterlichen Lage. Es ist eine hinterhältige und heimtückische Tat, die uns hier beschrieben wird. Sie dient der Zerstörung der gesamten Arbeit, des gesamten Ackers. Und sie steht hier im Kontrast zu dem, was der Herr eigentlich möchte. Woher gut stand, steht jetzt böse. Vorher Herr und steht jetzt der Feind. Die Idee ist hier, dass das Unkraut, solange es eben nicht Erntezeit ist, dem Weizen sehr ähnlich aussieht. Also, dass es schwer zu unterscheiden ist, dass die Gefahr groß ist, dass man wirklich das Weizen mit aushebt, wenn man an das Unkraut geht. Die Heimtücke ist, dass dieser Feind dann kommt, wenn alle schlafen. Das nachts, verborgen, heimlich. All das erregt oder versteht, lässt uns die Motivation, lässt uns den Abgrund dieser Tat vielleicht verstehen. Die gute Arbeit soll zunichte gemacht werden. Im Gleichnis ist es nicht mehr möglich, das wieder gut zu machen. Es ist nicht mehr möglich, lass uns jetzt das Unkraut ausjäten, damit das noch alles heil wird. Es ist nicht mehr möglich. Jesus richtet sich jetzt nicht an diesen Feind in dem Gleichnis. Er könnte darauf eingehen, was der Herr vielleicht mit dem Feind gemacht hätte, wie er sich rächt oder welche Dinge auch immer. Nein, Jesu Interesse besteht in was anderem. Es geht ihm vielmehr darum, den Zustand des Ackers und was mit ihm geschehen soll, zu erklären oder den Menschen zu beschreiben und gleichzeitig den Zustand der Welt zu beschreiben. Wir sollen erkennen, in welchem Zustand sie ist und warum sie in diesem Zustand ist. Wir sollen erkennen, nach welchem Prinzip sie Gott auch beurteilt, dich und mich beurteilt. Was er bezweckt, mit uns zu tun. Oder warum er nicht das tut, was wir vielleicht erwarten würden. Ne? Wir hatten vorher ein Gebet gehabt, wo jemand auch erkannt hat, dass viel Unrecht in dieser Welt ist, viel Böses. Und vielleicht habt ihr auch als so Gedanken oder bestimmte Vorstellungen, wie man mit dem Bösen umzugehen hat, was jetzt zu tun ist. Wir sind das Unkraut oder die Saat. Jesus sagt, da ist jetzt ein Schaden. Da kam der Feind und die Engel oder die Diener sagen, das, was du ausgesät hast, war doch gut. Was ist denn hier passiert? Und so stehen wir auch manchmal in einer Situation, wo wir plötzlich feststellen, irgendwas stimmt nicht in dieser Welt. Wir haben doch erwartet und wir haben gelernt, wir haben gehört, Gott ist gut. Gott ist Liebe. Warum sehen wir dann diesen Kampf zwischeneinander, gegeneinander, gegen Gott? Warum sehen wir den Kampf zwischen den Kindern, die gegen ihre Eltern streiten? Die für ihr Erbe streiten und einander übervorteilen? Warum sehen wir die Kinder, die sich gegenseitig schlagen, weil sie vielleicht neidisch sind? Da ist etwas nicht in Ordnung. Da ist ein Kampf zwischen der Saat des Weizens und der Unkraut. Der eine raubt Platz dem anderen und zieht die Ressourcen, die Mineralien, so stelle ich mir das bei Unkraut immer vor. Jesus geht nicht darauf ein. Und der Einwand ist von uns, das Böse müsste doch eigentlich verbrannt werden. Sollen wir das jetzt ausjäten, solange es noch klein ist? Und wenn wir das Gute sehen, dann denken wir doch immer, das muss doch entlohnt werden. Das Gute müsste doch aufgehen. Das Reich Gottes müsste kommen. Jesus war doch schon da. Und manche auf der Straße sagen, euer Jesus war doch schon vor 2000 Jahren da. Ihr wartet ja immer noch auf sein Reich. Warum ist das so? Es ist eine missliche Lage, in der wir sind. Wer ist mit diesem Unkraut eigentlich gemeint? Ich denke nicht, dass Jesus damit sagen will, dass es Menschen gibt, die an und für sich Unkraut sind. Oder dass du Unkraut bist. Nein. Oder dass es Menschen gibt, die an und für sich gut sind. Das will auch Jesus nicht sagen. In Kolosser haben wir ja gelesen, ich möchte nochmal diesen Vers zitieren. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod. So versteht es die Gemeinde nicht. Wir haben im Kolosser gesehen, dass diese Versöhnung mit Gott auch die, die gut sind, brauchen. Es geht hier vielmehr darum, dass der Mensch grundsätzlich durch die Tat des Bösen verdorben wurde. Gottes Schöpfung und der Bau des Reiches befinden sich nun in dieser fürchterlichen Lage in gewisser Weise. Der Schaden ist angerichtet. Drittens, wie geht der Herr nun mit dieser fürchterlichen Lage um? Ich beschreibe sie als fürchterlich, das hat Jesus nicht so gesagt. Wie geht er damit um? Da sprachen die Knechte, willst du also, dass wir hingehen und das ausjäten? Das war ihr erster Vorschlag. Das ist interessant, weil ich denke, das würde auch einem jeden von uns kommen. Er sprach, nein, auf dass ihr nicht sogleich den Weizen mit ausrauft. Denn ihr, wenn ihr das Unkraut ausjätet, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sage, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündeln, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Wie geht der Herr nun mit dieser Lage um? Die Diener des Herrn in dieser Geschichte, und ich denke, das ist etwas, was er auch uns und auch seinen Jüngern zu der damaligen Zeit lehren wollte. Und das ist etwas, was eigentlich diese Idee dieses Gleichnisses, ich denke, ist in gewisser Weise ein Höhepunkt. Das ist das, worum er sich hier dreht. Die Entscheidung Gottes, was tut er damit? Und seine Antwort ist eben, nein. Seine Antwort überrascht. Hier wird nicht genau wir müssen betrachten, in dieser Antwort wird nicht genau erklärt, warum Gott sagt, dass dieses, also, das, also es wird als eine Tatsache im Bild, also in einem Gleichnis dargestellt. Naja, wenn ihr es, dann das Unkraut ausjätet, wird der Weizen kaputt gehen. Also Jesus erklärt nicht, was dieses Prinzip aussagt, also in, ich sag mal, in der geistlichen Welt. Wir können uns vielleicht vorstellen, dass wenn Gott uns vor der Zeit richten würde, dass wir nicht bestehen würden. Darauf deutet auch ein Vers hin, den wir gleich lesen werden. Aber was uns aber das Gleiche auf jeden Fall erklärt, ist, dass es eine wichtige, dass eines der wichtigsten Gründe für sein Handeln ist, dass er auf die gute Saat Acht geben möchte. Er möchte nicht, dass es kaputt geht. Der Weizen, den er in Liebe pflanzte, der soll bewahrt werden. Lasst beides miteinander wachsen, das ist seine Entscheidung. Bis die Erntezeit kommt. Und dann erst sollen die Diener handeln. Gottes Antwort auf diese Lage ist Gnade in gewisser Weise und Geduld. Wartet erst. Geduld. Bis sich die Frucht offenbart. Ja? Ich weiß, es ist irgendwie, eines ist leicht, der Gedanke zu sagen, was hier geschieht, ist, wartet. Ich möchte Geduld üben. Und ich möchte gnädig sein. Gott entscheidet, dass sein Wort in die Welt gepredigt wird. Das ist auch eine Form von Saat. Dass, damit ja, so eine Art, die Saat die Chance hat, aufzugehen, Frucht zu bringen, bevor sie ausgeht, das wird. Er will Nachsicht haben und Geduld üben, bis vielleicht Frucht kommt. Und erst dann will er auf jede endgültige Weise mit uns handeln, die Diener ihm vorschlagen. Diese Wesenszüge Gottes sehen wir durch die ganze Bibel bestätigt. Und wir sehen es auch in der Schöpfungsordnung. Ich möchte einige Bibelverse mit euch betrachten. Lasst uns zuerst zwei Sprüche anschauen. Ihr müsst diese nicht aufschlagen, vielleicht erst die späteren Verse. Sprüche 14, Vers 29. Ich denke, das ist etwas, was der Prediger, ne? Kann man sagen. Der Schreiber, der Sprücheschreiber, also Weisheitsschreiber, ist etwas, was sicherlich durch den Geist Gottes eingegeben ist. Aber viele sagen auch so in der Welt, ja, das sind wirklich weise Sprüche. Ne? Etwas, was so in der Natur beobachtet werden kann. Und hier heißt es, 14, Vers 29, wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, der offenbart Torheit oder Dummheit. Wie der Herr und unser Gott hier handelt, in dem Bild des Ackerbauers, des Ackerherrn, ist weise. Es ist keine Dummheit. Er handelt gut. Sprüche 16, Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt. Ein bekannter Vers. Manchmal denken wir, stark sein ist gut. Jetzt mach mal Schluss. Jetzt zeig mal die Kante. Kämpfe für dich. Also, für dich kämpfen ist vielleicht ein falsches Beispiel. Hier geht es darum, dass Gott, der eigentlich stärker ist, jemand, der die Stärke theoretisch hätte, das Potenzial wirklich einen Cut zu machen, die Ruhe bewahrt. Heilsam bleibt, geduldig, gnadevoll bleibt, sanft bleibt. Im Neuen Testament, 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9, eine sehr bekannte Stelle. Da heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zum Buße finde. Matthäus 24, also im Evangelium, das wir gerade auch betrachten, Vers 13, da sagt er, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Also im 2. Petrus haben wir gelesen, da wird nochmal die Erklärung für das Handeln Gottes beschrieben. Eigentlich. Warum lässt der Herr auf sich warten? Und in diesem Matthäus 24, da geht es eher darum, dass dieses Prinzip der Geduld, der Weisheit, wie Gott es selbst für richtig hält, wie Gott es selbst für gut hält, dass er das auch von uns erwartet. Er legt es tief in die Schöpfung rein, also auch die Menschen sagen, Geduld lohnt sich. Studien gibt es, die nachweisen, dass wenn Kinder Geduld lernen, sie einen größeren, ich weiß nicht, inwieweit man es messen kann, Erfolg haben. Aber in der geistlichen Welt hat es noch eine viel, viel größere Rolle. Geduld. Er wird selig werden. Nochmal, es ist einfach gesagt, dieses Prinzip. Aber die Frage ist, versteht ihr, dass Gott es auch von euch erwartet? In gewisser Weise. Lasst uns wirklich hier den Herrn erkennen, wie er handelt. Lasst uns lernen. Also ich spreche nicht von Situationen, wo man vielleicht, sag mal, ein Opfer ist. Wo man auch sagen muss, das passt mir nicht, das ist nicht in Ordnung. Wo man für ein gewisses Recht kämpfen muss. Ich spreche von Situationen, wo ihr vielleicht am Hebel seid. Und wo ihr ungnädig, ungeduldig miteinander handelt. Erwartest du von deinem Mann oder erwartest du von deiner Frau, dass sie so und so zu sein hat und wenn sie das nicht tut oder er das nicht tut, dann flippt ihr aus. Und ich kenne das. Oder schaut euch an, wie der Herr hier agiert. Wartet. Wartet, bis es Frucht bringt. Wartet. Seid geduldig. Wer ausharrt bis zum Ende, und hält am Herrn, der wird selig. Wir dürfen trotzdem hier nicht meinen, dass Gott langsam zum Handeln ist. Er handelt ja sowieso nicht. Dass er untätig bleibt oder gar, dass wir vielleicht durch das zukünftige Gericht, was wir in der Deutung auch von Jesus sehr hart und klar sehen, dass das vielleicht an uns vorübergeht. Sicher wird es uns trotzdem gut gehen. Das sagt hier Jesus nicht. Wir dürfen nicht meinen, dass Gott langsam ist. Das Bild des Gerichts, welches Jesus im Gleichnis beschreibt, finden wir auch in anderen Textstellen. Und auch in diesem Bild, das Jesus hier klar macht, was der Herr machen wird am Ende, wenn die Frucht sich offenbart, wie ernstlich das dem Herrn ist, wie konsequent er damit auch umgehen möchte. Er möchte es verbrennen, Schlussstrich ziehen damit. Er soll weg, das Unkraut. Wir lesen Matthäus 3, Vers 12, einen Propheten über Jesus sprechen, Johannes den Täufer. Er sagt, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seine Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Matthäus 15, Vers 13, da spricht selbst Jesus. Er aber antwortete und sprach, alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. Sie werden. Es ist ernstlich. Es wird ein Gericht kommen. Es war noch nicht da, es wird eins kommen. Und dieses Gericht beschreibt uns Jesus hier sehr eindrucksvoll. Und ehrlich gesagt, wenn ihr nicht allzu abgebrüht seid gegen Worte, sind schon allein diese Worte furchterregend. Das Bild des Heulens und des Zähneklapperns. Ein Mensch in einer extremen Situation, der nicht mehr seiner Herr ist und der jammert. Unsere Körper versagen. Und genau das erscheint dann. Die Zähne klappern. Man ist einfach fertig. Und diese Beschreibung sagt sehr viel über das aus, womit Jesus in gewisser Weise, ich sage anders, bevor uns Jesus warnt. Viertens, was ist das Ergebnis dieser Geschichte? Naja, der Feind hat einen Schaden angerichtet, eine furchtbare Lage. Und doch wird Gott, dieser Ackerherr, am Ende triumphieren. Den Plan, den der Feind versucht hat zu brechen, wird nicht gebrochen. Gott ist überlegen seinem Feind. Jesus sagt am Ende, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Im Himmelreich ist es wie mit diesem Menschen, der da aussieht. Und eigentlich sollte das Reich jetzt kommen. Wir warten darauf. Herr, du bist doch da. Und dann sagt er, es wird kommen. Am Ende wird es kommen. Die Gerechten werden wirklich erhöht werden. Wie die Sonne. Gibt es auch eine wunderschöne Stelle dazu. Aber was wir hier wirklich verstehen und lernen müssen. Also einerseits müssen wir uns warnen lassen, was das Gericht angeht, die Ernsthaftigkeit Gottes mit der Erwartung seines Reichs. Andererseits dürfen wir auch hier lernen, dass wir getrost sein dürfen. Wenn wir diese Regentschaft Gottes in so manchen Lebenssituationen nicht sehen, er hat noch Geduld mit dir. Er hat versprochen, dass er handelt und hat auch erklärt, wann und warum er handeln wird. Dass sein Reich kommen wird. So ist es deine Aufgabe, jetzt Frucht zu machen. Frucht. Sei fröhlich. Freu dich daran. Der Herr hat was gepflanzt, er hat Freude an dir. Und geh mit Geduld an sein Werk ran. Lerne von ihm als sein Kind. Ich möchte festhalten, auch heute gilt noch dieses Wort der Gnade, aber auch des Gerichts. Beides ist wahr und beides sollten wir jetzt in der heutigen modernen Zeit beherzen. Jesus spricht noch eine, und das ist ein Mittel Gottes. Und es ist nicht so, dass es böse ist. Auch wir Eltern machen das unseren Kindern. Wir warnen sie. Wir warnen sie, weil wir besser wissen. Und hier sagt er, also es ist keine Warnung per se, aber es ist ein, hab Acht. Also es ist ein, weiß nicht, kann man das Warnung sagen? Ja, genau. Habe Acht, ja, also wer Ohren hat, der höre. Sei verständig. Soweit den heutigen Text. Lass uns Geduld üben.